Domradio Menschen.
Tada, wir haben es geschafft. Norbert Fink ist angekommen. Deswegen beginnt jetzt nur ein bisschen später die Sendung Menschen. Norbert Fink, das war ein bisschen aufregend, oder?
Ja, allerdings, ich habe jetzt für die Strecke, für die ich 40 Minuten brauche, anderthalb Stunden gebraucht. Ich hätte nicht gedacht, dass es vor 10 Uhr noch so einen Stau gibt von 6 Kilometern vor Köln. Aber tja, so ist das Leben halt. Man steckt nie drin, was so kommt.
Genau, man steckt nie drin. Aber jetzt sind Sie im Radio und wir können die Menschensendung machen. Norbert Fink, Sie sind ein leidenschaftlicher katholischer Priester und ein leidenschaftlicher Rapper, Rocker und Elvis-Imitator. Und Sie haben überhaupt keine Angst, Ihre Talente in Gottesdienst zu stellen. Zum Beispiel, wenn Sie am Altar eine Predigt rappen. Und Sie haben auch keine Angst vor Anfragen aus den Medien. In dieser Sendung soll es aber nicht schon wieder um die Hochzeit der Katzenberger, um es despektierlich zu sagen, gehen, sondern darum, wie es ist, der Pfarrer zu sein, der die Katzenberger in einer Live-Übertragung traute. Und warum das eine gute Erfahrung war, warum Sie, auch wenn Sie die Gefahr eingehen, in einer Schublade zu landen, es wieder tun würden. Außerdem werden wir erzählen, wie es war, als Kind aus Polen zu fliehen und in Deutschland in einem Asylmassenaufnahmelager nach deutschen Rassengesetzen den Kopf vermessen zu bekommen. Warum Sie eine Nachhilfelehrerin, damals noch vom Staat bezahlt, Ihnen die Schulkarriere rettete. Und wie Sie Gott für sich gefunden haben. Das erzählen Sie und noch vieles mehr in dem Buch Hallo Welt, hier Kirche, von einem, der auszog, den Glauben zu rocken. Und das erzählen Sie nicht nur im Buch, sondern auch hier. Herzlich willkommen, schön, dass Sie es geschafft haben. Herzlich willkommen, dass Sie dabei geblieben sind. Am Mikrofon Angela Krumpen. Am Anfang jeder Menschensendung stellt unser Gast sich selber vor. Norbert Fink, das wissen wir schon, aber Alter?
41 Jahre alt, auf dem Weg 42 zu werden.
Beruf ist klar, Sie sind katholischer Priester, aber was ist die Berufung? Also nicht die Berufung zum geistlichen Leben, sondern die Berufung im Leben.
Meine größte Berufung ist, glaube ich, zu versuchen, die Liebe zu leben.
Von meiner Mutter habe ich?
Mein Gesicht.
Mein Vater hat mir?
Viel im Leben beigebracht, alles im Leben zu riskieren für die Menschen, die man liebt.
Ohne meine Oma
hätte ich, glaube ich, meinen Glauben nicht.
Als Kind im polnischen Kommunismus habe ich gelernt,
dass Freiheit ein unglaubliches Gut ist.
Als mein Vater im Dezember 81 von seiner Reise nach Westdeutschland plötzlich nicht zurückkam, war das für mich?
Etwas, was ich nicht verstanden habe.
Mit einem Koffer 3,5 Jahre später zu gehen, ohne zu wissen, dass es eine Flucht ist, habe ich nur verkraftet, indem
ich mich schnell heimisch gefühlt habe in Deutschland.
In Westdeutschland im Aufnahmelager nach Rassengesetzen vermessen zu werden, hat mir als Kind
wehgetan.
Und ist heute?
Im Rückblick eine Schande, dass es sowas gegeben hat.
Ohne dass ich in den ersten Sommerferien 6 Wochen lang Nachhilfe gehabt hätte,
könnte ich jetzt nicht im Domradio Deutsch sprechen.
Natalia hat mir
viel beigebracht, wie man liebt.
In der Freikirche habe ich gemerkt,
dass der Glaube an Gott sehr lebendig sein kann.
Konvertieren wäre niemals nicht in Frage gekommen,
weil es für mich keine Frage war, sondern die Frage des Glaubens war die Frage nach der Beziehung zu Gott, unabhängig von einer Konfession.
Meinen Eltern habe ich nur scheibchenweise offenbart, dass ich Priester werden wollte, weil
ich sie nicht allzu sehr schocken wollte am Anfang.
In Freiburg, in meinem Freisemester, habe ich begriffen,
dass ich wirklich den Weg als Priester gehen will in freier Verantwortung.
Dass ich mich 2003 zwischen Polen und Deutschland entscheiden musste, war
eine schwierige Entscheidung, die ich eigentlich hätte nicht treffen wollen.
Ein guter Rap muss
das Herz berühren.
Eine gute Predigt muss
ebenfalls das Herz berühren, das Ähnlichkeit zwischen Rap und Predigt.
Kirche und Medien passen zusammen,
wenn auf beiden Seiten Ehrlichkeit da ist.
Als die Anfrage kam, Daniela Katzenberger zu trauen, habe ich im ersten Moment gedacht,
ob das etwas ist, was ich machen kann und will.
der Pfarrer zu sein, der die Katzenberger traute, ist
nach wie vor eine Herausforderung.
Elvis verehre ich, weil
er ein unglaublicher Künstler war, der mir viel in meinem Leben mit auf den Weg gegeben hat.
Elvis zu imitieren ist
ebenfalls eine Herausforderung und nicht ganz einfach.
Von Norbert von Xanten, meinem Namenspatron, lerne ich,
dass das Leben manchmal dass Gott manchmal auf krummen Zeilen gerade schreibt.
Der Yucat-Kalender ist für mich
eine wichtige Station in meinem Leben gewesen, wo ich viel gelernt habe.
Papst Franziskus ist
für mich ein Riesenvorbild.
Als meine Mutter starb,
war das einer der schwierigsten Tage in meinem Leben.
Gott ist
alles.
So, jetzt haben wir zwar nur noch 1,5 Stunden für diese Themen, aber die haben wir und die werden wir nutzen. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist heute Norbert Fink, er ist Pfarrer, Jugendseelsorger. Und Norbert Fink, Sie sind der Pfarrer, der die Katzenberger traute. Das ist natürlich Daniela Katzenberger und für die, die es nicht mitbekommen haben, Sie haben eingewilligt, Daniela Katzenberger in einer Live-Sendung von RTL 2 zu trauen. Dazu ist unheimlich viel gesagt und geschrieben worden, daran will ich mich jetzt gar nicht beteiligen. Aber ich habe im Fragebogen schon gefragt, Sie sind jetzt immer der Pfarrer, der die Katzenberger traute und Sie haben gesagt, ja, das ist eine Herausforderung.
Es ist nach wie vor eine Herausforderung, weil es natürlich Leute polarisiert. Die einen, die sagen, toll, finde ich gut, dass Kirche sich auf diesem Gebiet wagt und auch Menschen zugeht, wo wir sonst nicht so vertreten sind. Und die anderen sagen, wie kannst du nur, Kirche lässt sich vor den Karren spannen. Oder es ist auch Herausforderung in dem Sinne, dass Menschen natürlich mich dann anfragen, ob ich sie auch trauen könnte, weil sie haben mich bei der Katzenberger gesehen und es hat ihnen gefallen. Also es geht mir nach wie vor weiter nach.
Und wie gehen Sie damit um?
Oh, ich glaube ganz gut. Also ich kann da für mich gut mit leben, weil ich nach wie vor froh bin, dass ich das gemacht habe und bin dankbar, dass ich das sogar machen durfte. Und bei den Anfragen, da gucke ich halt, was machbar ist und was nicht.
Und warum sind Sie froh, dass Sie es gemacht haben?
Weil es eine sehr, sehr schöne Erfahrung war für mich, die beiden zu trauen. Und vor allem habe ich das gemerkt, dass es große Auswirkungen hatte im positiven Sinne durch viele gute Feedbacks, die ich bekommen habe, dass es Menschen berührt hat, dass Menschen geschrieben haben, auch wenn ich gewusst hätte, dass kirchliche Hochzeit auch so sein kann, dann hätte ich mich auch kirchlich getraut und so.
In den 70er Jahren gab es mal einen Liedermacher, der hat ein Lied gemacht, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das waren natürlich die Kinder aus ärmeren Haushalten damals. Und ich meine, RTL 2 ist ja jetzt kein Bildungsfernsehen. Das ist ja schon nah am Trash-TV. Und das ist auch sowas wie, Sie haben mit den Schmuddelkindern gespielt, ne?
Ja, wobei ich das nicht so bezeichnen würde, weil für mich Menschen Menschen sind so. Und klar, das ist ein Bereich, wo wir als Kirche nicht so vertreten sind und das ist nicht umsonst so. Aber gerade, ja, weil wir mit unseren Themen, unserem Programm da nicht so ankommen und weil die andere Dinge als Schwerpunkt haben. Aber gerade das fasziniert mich und interessiert mich, da hineinzugehen, wo wir eben nicht sind. Ne? Und da den Menschen dann unsere Botschaft, die wir haben, rüberzubringen und das zur besten Sendezeit, Wahnsinnschance.
Also ich habe das ja ganz provozierend gesagt mit den Schmuddelkindern, weil wenn ich das in der Bibel richtig verstehe, dann gab es für Jesus auch keine Schmuddelkinder.
Mhm, genau.
Sie sagen Medien, das fasziniert mich. Sie haben ein Buch geschrieben, das erscheint bald, das heißt Hallo Welt, hier Kirche und es geht ganz viel um die Medien und Sie sagen, die kennen sich zu wenig. Also in diesem Buch geht es ganz viel um die Medien. Was daran fasziniert Sie?
Mich fasziniert, dass das Medien ganz viele Menschen erreichen können. Medien sind sowas wie eine große Sämaschine, also wo wir wirklich aussehen und man weiß nicht, was dabei rauskommt, aber es kommt dabei etwas raus. Und dass wir unsere Verkündigung nicht nur auf die Kirche beschränken und die paar Leute, die da drin sind, sondern die Botschaft, die wir haben von Jesus Christus weitergeben können und die Medien uns dadurch verhelfen, das finde ich total faszinierend.
Wo würden Sie denn eine Grenze ziehen? Also Medien ist ja erstmal nur sowas wie ein Lautsprecher. Mhm. Ne? Also wenn wir beide uns im Café unterhalten würden, dann würden Sie meine Stimme hören und ich Ihre. Aber jetzt haben wir beide ein Mikrofon und das wird ausgestrahlt. Deswegen können alle, die eingeschaltet haben, zuhören. Also es ist ein Verstärker. Aber erstmal für egal, was verstärkt wird. Und man kann ja auch Dinge sagen, die nicht stimmen oder halb wahr sind oder so. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, also das ist aber jetzt dann so schmuddelig, also nicht Schmuddelkinder, es geht nicht um die Menschen, sondern das, was passiert, ist so schmuddelig, damit will ich nichts zu tun haben?
Das ist mir noch nicht angeboten worden, in so ein Schmuddelprogramm mitzumachen. Also wenn das angeboten würde, dann müsste ich nochmal überlegen. Was ich abgelehnt habe, ist zum Beispiel, dass angeboten wurde, so eine Sendung zu machen, Beichte, Seelsorge, also Menschen mit einem Problem zu einem kommen, wie löst man das, was sagt man den Menschen und dass das Beichten nachgestellt werden und so. Wo ich abgelehnt habe, nicht aus Schmuddelgründen, sondern aus Privatsgründen, wo ich sage, das sind Themen, die gehören wirklich in so einen zwischenmenschlichen Privatbereich und die würde ich nicht in die Öffentlichkeit zehren.
Weil ein bisschen ist diese Argumentation ja auch gefährlich, weil damit kann man ja alles erklären. Ne? Ich habe dann die Bühne, ich habe den Lautsprecher, ich komme zu den Menschen. Ja, mein gutes Dschungelcamp kommt auch zu den Menschen. Da wäre für mich schon lange Schluss vom Dschungelcamp.
Also ein Dschungelcamp würde ich auch nicht einziehen. Also bitte nicht anfragen, kann man vergessen.
Wegen der Maden oder weshalb? Weil sie dann Maden essen müssten?
Nee, weil das einfach, finde ich, nicht mein Format ist. Also etwas, was ich selbst nicht anschaue und was ich selbst nicht anschaue, würde ich auch nicht, glaube ich, drin sein wollen.
Haben Sie denn vorher RTL 2 geguckt?
Schon mal einen Film hin und wieder. Aber jetzt nicht Big Brother oder sowas.
Die Sendung Menschen im Domradio. Zu Gast ist Norbert Fink und stehen geblieben sind wir gerade bei den Medien. Und ich würde direkt gerne mit den Medien weitermachen und was über einen ganz anderen Aspekt der Medien sprechen. Denn Sie heißen Norbert Fink. Das klingt sowas von gar nicht nach Migrationshintergrund, ist aber einer. Sie kommen aus Polen und Sie sind froh, dass das nicht so auffällt, darüber sprechen wir jetzt aber nicht. Mich interessiert das deswegen, weil ich fast keinen Tag im Moment habe, wo ich nicht Nachrichten über Polen lese, das geht jetzt schon seit Monaten so. Und ich bin so beunruhigt über das, was da passiert und würde mich gerne mit einem Polen darüber unterhalten, warum die polnische Regierung Europa kaputt machen will. Ich sag's mal so auf den Punkt gebracht, weil dieses ganze Theater mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dieses ja so ein Machtkampf, den die da angefangen haben, sie nicken.
Ich bin selbst kein großartig politischer Mensch. Ich bin, glaube ich, mehr ein spiritueller Mensch. Vielleicht wäre es besser, wenn man eine Verbindung hätte von politischem und spirituellen. Aber ich kann irgendwie nicht alles bieten. Bin auch nicht der Fachmann dann dafür. Ich bekomme natürlich die Nachrichten auch mit, auch aus der Heimat, sei es durch die Medien hier oder durch Medien in Polen oder meine Familie, die ich in Polen habe. Und das ist schon beängstigend, wenn man mitbekommt, wie Polen sich selbst isoliert von Europa. Und ich glaube, dass der Hauptgrund einfach in Stolz und in Angst liegt. Und das sind zwei schlechte Ratgeber. Die Polen haben, glaube ich, Angst, dass sie ihre Unabhängigkeit verlieren und von Europa dominiert oder verschluckt werden. Und deshalb handeln sie, so wie sie handeln, total widersinnig, wenn man sich die Abstimmung für Tusk eben angeschaut hat. Von 28 Staaten stimmen 27 für ihn und sein eigenes Heimatland gegen ihn. Das gab es auch noch nie. Jeder schüttelt den Kopf. Ist doch wirklich total, total widersinnig. Und wie die reagieren wie kleine Kinder, die trotzig sind. Ne? Mhm. Total unvernünftig. Und man kann einem natürlich schon Angst und Bange werden, wenn man sich anschaut, wie die PiS-Regierung in Polen eben die Mediengesetze behandelt und natürlich in der Justiz handelt.
Also im Grunde wird die Redefreiheit abgeschafft, die Meinungsfreiheit abgeschafft, es wird die Gewaltenteilung abgeschafft, indem die Richter ersetzt werden. Also egal, wo ich im Moment hingucke, jeder Artikel über Polen macht mir einen neuen Krampf ums Herz.
Ja. Ich hoffe, dass das eine Entwicklung ist, die irgendwann, das nicht immer weitergeht, sondern irgendwann stoppt, weil die Menschen selber merken, dass sie sich ihre eigene Demokratie abschaffen.
Genau. Haben Sie da eine besondere Chance? Sie haben die ersten Lebensjahre, das erzählen wir gleich, in Polen verbracht, sind dann nach Deutschland geflohen. Haben Sie da eine besondere Chance, dass Sie sagen können, wenn Sie in Polen sind, hallo Leute mal, ich kriege das ganz anders mit. Oder wenn Sie in Deutschland sind, sagen, ja nun mal langsam, was die Regierung da macht, kann ich auch nicht gut heißen. Aber das ist ja nicht, sind ja nicht die Polen. Also haben Sie eine besondere Rolle, weil Sie beides kennen und auf beiden Seiten glaubwürdig sein können?
Also es ist schwierig, wenn ich in der Heimat in Polen bin, ich komme aus der Nähe von Stettin und da bei meiner Familie bin, ist Politik immer ein Thema, weil die Polen ist immer Politik ein Thema. Aber ganz gleich, welche Regierung an der Macht ist, ob links, rechts, Mitte, es wird immer schlecht gesprochen über die Regierung. Und gerade das, was im Moment dran ist, ist eigentlich immer schlecht. So. Aber das macht Polen irgendwie aus. Polen sind äußerst pessimistisch ganz oft. Ich sag mal in diesen Tagen zu Recht über diese Regierung. Aber man weiß nie so recht, was man jetzt wirklich glauben soll. Wobei ich sagen muss, wenn ich meine Familie unterhalte, also die, was Sie eben genannt haben, die Auswirkungen der neuen Regierung auf Gesetz und Medien, die haben jetzt konkret bei meiner Familie vor Ort keine Auswirkungen. Ja? Natürlich aufs ganze Land insgesamt, aber jetzt nicht, dass die Familie meine Familie darunter leiden würde. Von daher ist es schwierig, das eine, was man in den Medien liest, das andere, was man dann vor Ort mitbekommt.
Naja, vielleicht haben Sie tatsächlich, können Sie so ein Europabotschafter sein und einfach andere Dinge dahin tragen. Sie sind in Polen groß geworden und das erzählen wir gleich noch. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Norbert Fink, Pfarrer und Jugendseelsorger. Ich habe eben gesagt, Norbert Fink, das klingt völlig kompatibel mit jedem anderen deutschen Namen, ist aber ein polnischer Name. Sie sind in Polen groß geworden, im kommunistischen Polen. Ihre Eltern mussten beide arbeiten und es war ihre Oma, die für sie und die Geschwister und die Cousins und die Cousinen da waren. Und sie erzählen das im Buch, sie haben das im Vorgespräch erzählt, ihre Oma ist ein großes Vorbild und eine ganz wichtige Person.
Absolut. Es ist ein Mensch, zu dem ich sehr aufschaue. Die wird in den nächsten Tagen 86 Jahre alt und der hat in diesen 86 Jahren so viel erlebt und durchlebt und hat sich trotzdem eine Hoffnung und eine Freude bewahrt. Muss sich vorstellen, sie hat mit 16 geheiratet und mit 24 Jahren hatte sie 4 Kinder und war Witwe, weil ihr Mann mit 32 an Krebs gestorben ist. Und mittlerweile von den 4 Kindern hat sie 3 beerdigen müssen, unter anderem auch meine Mutter. Und das ist so eine Kämpferin, die das Leben so annimmt, wie es ihr entgegenkommt. Und darin auch ein großes Vorbild für mich. Und die auch einen ganz starken Glauben hat, der sie durch alle Höhen und Tiefen durchträgt.
Das heißt, sie ist eine Kämpferin. Im Fragebogen haben Sie gesagt, ohne ihre Oma, haben Sie ergänzt, hätte ich meinen Glauben nicht. Also sie ist einerseits eine Kämpferin und ein Vorbild, wie man mit dem Leben umgeht. Ja. Und andererseits hat sie eine Dimension zum Leben hinzugefügt.
Absolut. Also sie war, glaube ich, die Person, die für mich gebetet hat und die sich, glaube ich, als Einzige wirklich gefreut hat, als sie gehört hat, dass ich überlege, Priester zu werden.
Und worüber, also hat sie sich gefreut, weil es zu Ihnen passt, oder?
Nee, also sie war auch sehr erstaunt, aber sie hat sich gefreut, weil sie sehr, sehr, sehr gläubig ist selbst und weil sie für sie etwas Besonderes ist. Wir hatten noch nie in der Familie eben einen Priester und das ist etwas, eine große Auszeichnung und eine große Wertschätzung und sie ist sehr stolz darauf.
Okay. Sie erzählen ein bisschen aus dem Leben im kommunistischen Polen. Sie schreiben, es gab Lebensmittelmarken, man musste anstehen, es gab wenig Dinge, es gab eigentlich zu essen, das, was es im Garten gab. Man musste 15 Jahre auf ein Auto warten. Das klingt nach einer mühsamen Zeit. Na, grau. Und irgendwie in der Vorstellung ist es so grau, wenn man alles so, wenn es so mühsam ist.
Ja, das war es auch teilweise. Es gab auch sehr viel Schönes, eben weil die Not einen zusammengeschweißt hat. Also in der Familie waren wir ganz eng zusammen, eben weil wir uns gegenseitig auch helfen mussten. Und das war eigentlich sehr, sehr schön. Was schwierig war, waren tatsächlich die äußeren Bedingungen, dass man wenig zu essen hatte oder ich meine ersten exotischen Früchte eben in Deutschland gesehen habe und vorher nicht kannte. Und als ich eine Banane gesehen habe, fast umgefallen bin, weil ich das nur aus Filmen kannte. Und dass wir eben Lebensmittelmarken hatten und nur so viel Ration so pro Monat, wie uns eben zugestanden wurde, beziehungsweise wie im Garten der Oma gewachsen ist, das war schon schwierig. Oder wir haben an Weihnachten eben eine Tafel Schokolade bekommen. Das war schon was ganz Großes und das war gerade mal vor 30 Jahren und nicht vor 100 Jahren. Ne?
Stichwort Weihnachten und Weihnachtsgeschenke. Es gab einen Moment in Ihrem Leben, der war total einschneidend, weil Ihr Papa wollte Weihnachtsgeschenke einkaufen. In Polen war das nicht so möglich. Da ist er nach Deutschland gefahren und dann haben sie ihren Vater 3,5 Jahre nicht gesehen. Und was ist passiert?
Mein Papa ist im Dezember 1981 eben nach Deutschland gereist, aus besagten Gründen. Und als er zurück wollte, wurden die Grenzen dicht gemacht, weil damals der Ausnahmezustand, der Kriegszustand ausgerufen wurde und eben die Grenzen in ganz Polen dicht gemacht wurden und niemand raus, niemand rein konnte. Und so auch mein Vater. Und später konnte er auch nicht mehr zurück, weil er dann als politischer Flüchtling angesehen worden wäre.
Niemand
und
hätte ihm die Nummer mit den Weihnachtsgeschenken geglaubt.
Ganz genau. Klingt auch ziemlich merkwürdig, ja.
Aber so war es, sagen Sie, er konnte nicht zurück und jetzt hing Ihre Mutter auf einmal in der Luft mit den Kindern. Mhm. Es gab dann eine Reihe Schikanen, es gab dann die Möglichkeit, dass er ausreisen könnte, aber alleine, welche Mama lässt ihre Kinder zurück, dann mit einem Kind, mit zwei Kindern, mit drei Kindern. Ja, das, wie war diese Zeit, wo Sie einfach so in der Luft gehangen sind? Wie war das für Sie als Kind? Sie sind das älteste Kind.
Es war schrecklich, weil wir eben ohne Vater waren und nicht wussten, wie es weitergeht, auch für die Familie, ob wir jemals wieder zusammenkommen. Und es war schrecklich, dass wir auch als Familie eben beobachtet wurden. Ich habe noch eine Kindheitserinnerung, wo die Staatssicherheit nachts bei uns an der Tür geklopft hat und meine Mutter rausholen wollte zum Verhör. Und das war, und wir haben uns dann versteckt, so dass wir nicht zu Hause sind. Und das waren schon schlimme Kindheitserlebnisse, ja.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Norbert Pfink, Pfarrer und Jugendseelsorger. Das sage ich einfach so, als wären Sie immer in Deutschland gewesen, waren Sie nicht. Wir haben eben erzählt, dass Sie Ihre Kindheit in Polen verbracht haben. 1981 der Kriegszustand verhängt wurde. Ihr Vater, der eigentlich nur Weihnachtsgeschenke eingehen konnte, plötzlich von der Familie getrennt war und auch nicht zurück konnte. Er hätte sofort als politischer Flüchtling wäre ins Gefängnis gekommen. Ihre Mutter hat 3,5 Jahre ausgehalten, bis sie endlich ihnen als ältestem Kind gesagt hat, so jetzt pack mal einen Koffer, kannst du mitnehmen, wir gehen den Papa besuchen. Das war eine Flucht, sie sind nie zurückgekommen, aber sie wussten das nicht. Das stelle ich mir für ein Kind ein bisschen verstörend vor. Also vielleicht nicht in dem Moment, aber wenn sie dann hier realisieren, was sie gemacht haben, was es eigentlich war.
Ja, es war verstörend, weil ich eben, als ich hier war, dann erst erfahren habe, dass wir nie mehr zurück können. Und dieses Land und die Kultur und die Sprache, es war für mich alles völlig neu. Also ich konnte ja auch kein einziges Wort Deutsch und musste direkt nach einer Woche, indem ich hier in die Schule gehen. Also es waren wirklich ganz viele Herausforderungen. Und es war nicht einfach, sich dem zu stellen. Was mir nur geholfen hat, ist eben, dass mich total gefreut hat, dass meine Familie wieder zusammen ist. Und ich glaube, dass das erstmal das Wichtigste war, dass ich Papa und Mama wieder zusammen hatte mit meinen Geschwistern. Und ich glaube, das hat mir geholfen, alles andere dann überwinden zu können oder sich dem stellen zu können, das Beste draus zu machen.
Sie hatten dann Sommerferien, kurz nachdem Sie angekommen sind, 6 lange Sommerferien und hatten in dieser Zeit eine Einzelfallhilfe, haben jeden Tag Nachhilfe bekommen. Das ist ja heute, wenn man das heute mit geflüchteten Kindern machen würde, wie großartig. Sie hat das gerettet, oder?
Ja, absolut. Das war ein Luxus, der eigentlich Standard sein sollte, wenn man mit Menschen ernst nimmt. Jedenfalls bei mir hat es funktioniert. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass damals eine Lehrerin sich so viel Zeit für mich genommen hat, vom Start her beauftragt, sich um mich zu kümmern und jeden Tag mit mir Vokabeln zu pauken und eben Rechtschreibung. Und das war also unglaublich gut für mich, weil es mich so weitergebracht hat, dass ich nach den Sommerferien eigentlich Deutsch konnte. Also so weit Deutsch konnte, dass ich mich verständigen konnte, dass die Noten einigermaßen stimmten. Und das ist wirklich ein unglaubliches Geschenk, für das ich immer dankbar sein werde.
Ich finde das sehr interessant, was Sie von Ihren Anfängen als Asylantenkind in Deutschland erzählen. Denn einerseits gab es diese große Unterstützung, zu dem, was heute ist, kann man sagen, große Unterstützung. Andererseits haben Sie noch Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, die sind aber doch mit der Kolonialzeit vorbei gewesen. Denn es gab damals noch die deutschen Rassengesetze, soll man nicht glauben, war aber so in den 80er Jahren. Und Ihr Kopf und Ihre Nase wurden nach Rassengesetzen vermessen. Wie unglaublich ist das denn?
Ja, ich weiß, dass wir ein paar Tage in so einem Aufnahmelager waren, wo eben unsere Daten aufgenommen wurden, wie das damals so üblich war. Und wir eben in so einer Kaserne waren und mir tatsächlich auch der Kopf und die Nase vermessen wurde, um die slawische Herkunft, meine Rasse zu bestimmen, meine slawische Herkunft. Und das war schon erniedrigend, weil ich das nur aus Nazi-Filmen in Polen kannte. Also das war nochmal eine Bestätigung, beziehungsweise eine große Sorge. Das ist ja weiterhin Naziland, weil ich das wirklich aus den KZ-Filmen kannte.
Haben Sie da mit irgendjemand drüber gesprochen? Sie waren ein Grundschulkind.
Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Vielleicht war das so eine schlimme Erfahrung, dass ich das direkt verdrängt habe.
Okay, und wenn Sie heute als Erwachsener da drauf gucken, was denken oder fühlen Sie dann? Außer der Erniedrigung?
Ja, ich finde, dass es vollkommen unnötig und unverschämt war, Menschen in Rassen zu klassifizieren und sehe da auch wirklich keinen Sinn darin und bin froh, dass das Gesetz abgeschafft wurde. Die Liebe bleibt. Es gibt Tage, die verändern das ganze Leben. Lassen es einen Moment stillstehen und man fragt sich, wie soll es weitergehen? Wenn ein Mensch stirbt, bleibt sein Platz leer und es gibt keine Wiederkehr mehr. Du weißt erst, was du an einem Menschen hattest, wenn du ihn bestattest und ihm gestattest, endlich zu ruhen von all seinem Tun. Die Zeit rast, die Erinnerung verblasst, doch die Liebe bleibt. Und sie verbindet, bis man sich eines Tages wiederfindet, weil die Liebe den Tod überwindet. Wir sterben nicht, um zu sterben, sondern um zu leben, im ewigen Leben von Gott gegeben. Was sagt die Heilige Schrift, wenn der Tod uns trifft? Jesus sagt, wer an mich glaubt, sei unverzagt. Euer Kummer wird sich in Freude verwandeln, ich werde an euch handeln. Dann wird euer Herz sich freuen, und ihr werdet es nicht bereuen, gehofft zu haben bis zum Ende, denn der Tod ist eine Wende, nicht das Ende. So leg dein Leben, leg dein Sterben in Gottes Hände.
Ein Text von Norbert Fink. Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Norbert Fink, der uns einen Text mitgebracht hat, Die Liebe bleibt, den Sie, Norbert Fink, geschrieben haben nach einem Tag, von dem Sie im Fragebogen gesagt haben, das war einer der schwierigsten Tage in meinem Leben, als Ihre Mama gestorben ist, als Ihre Mutter gestorben ist.
Ich habe ihn nicht einen Tag nach dem Tod meiner Mutter geschrieben.
Der Tag war einer der schwierigsten und dann, so haben Sie es eben gesagt. Und zu diesem, einem der schwierigsten Tage, haben Sie diesen Text geschrieben.
Das stimmt. Ich glaube, das war an Ihrem 60. Geburtstag, wenn sie ihn gehabt hat, ist sie 59 geworden. Und der Text spiegelt ganz gut meine Gefühle wider, die also an besonderen Tagen so über mich kommen. Das ist ihr Geburtstag und eben ihr Todestag. Und ich teile dann das, was ich empfinde an diesem Tag und meine Gefühle, Gedanken an meine Mutter, gerne dann mit Freunden auf Facebook. Und das ist ein Text oder verschiedene Texte, die ich dann verfasst habe an diesen Gedenktagen. Und dann habe ich aus diesen verschiedenen Texten diesen einen gemacht.
Und es ist einer, der im Schmerz anfängt. Es gibt Tage, die verändern das ganze Leben. Und am Ende steht, denn der Tod ist eine Wende, nicht das Ende. Das ist ein Bogen, den Sie da gegangen sind. Aber ist es ein Bogen, den Sie auch gefühlt haben oder sind es Priesterworte, die man sich dann eben selber sagt?
Ich glaube, das sind die Worte eines Sohnes, der daran glaubt, dass seine Mutter bei ihm ist. Das sind Worte, die den Bogen in mir selbst, glaube ich, ganz gut zeigen, dass auf der einen Seite die Trauer da ist und die Wunde da ist und die Wunde auch bleibt, aber auf der anderen Seite sie nicht immer wehtut, so, weil ich Hoffnung habe, dass ich meine Mutter einmal wiedersehe.
Pfarrer Norbert Fink ist heute zu Gast in unserer Sendung Menschen und wir reisen mit Ihnen durch Ihr Leben. Wir sind von Polen aus der Nähe von Stettin, sind wir mit Ihnen geflohen mit einem Koffer in der Hand und der kleine Norbert wusste nicht, dass es eine Flucht ist. Er musste sich hier zurechtfinden, das hat er gemacht. Erst in der Grundschule und war sehr stolz, nach der Grundschule in die Realschule gehen zu dürfen, einen guten Abschluss zu machen, den Quali zu kriegen, in die Oberstufe zu kommen und Abitur zu machen. Sie haben Abitur gemacht und wussten in dieser Zeit nicht so richtig, was denn aus Ihrem Leben werden soll, haben aber, da würde ich gerne als nächstes einhaken, in der Oberstufe Jugendliche kennengelernt, die gingen zu einer Freikirche und haben da einen Umgang mit Gott und sich gepflegt, den sie nicht kannten. Was war damals spannend und faszinierend für Sie?
Ich war, glaube ich, immer jemand, der an Gott geglaubt hat, als Kind, als Jugendlicher. Ich war zeitweise als Kind auch irgendwie 2 Jahre Messdiener oder so. Aber der Glaube spielte jetzt so keine praktische Rolle in meinem Leben. Ich hatte jetzt nicht eine Beziehung zu Gott, sondern einfach den Glauben, dass es ihn gibt. Und in der Oberstufe habe ich tatsächlich zum ersten Mal Jugendliche getroffen in meinem Alter, die ähnlich tickten wie ich, aber die eine lebendige Beziehung zu Gott hatten, die wirklich daraus lebten, so die der Bibel glaubten oder das, was sie daraus verstanden und sich das irgendwie in ihrem Leben zeigte und sich auch zeigte im Umgang mit anderen. Also diese Jugendlichen aus der Freikirche, das waren zum Beispiel die, die irgendwie ein bisschen besser waren, so als andere im Sinne von, die spickten nicht oder die mobbten nicht andere.
Die waren ehrlicher?
Ja, die waren wirklich irgendwie ehrlicher. Also der Glaube zeigte sich irgendwie in ihrem Leben und nicht nur in Sprüchen, sondern wurde praktiziert. Ne? Oder dass sie zum Beispiel auch in der Pause beteten, wo andere eine rauchen gingen oder so. Also ganz andere irgendwie Wertevorstellungen. Das hat mich fasziniert, dass es so ein alternatives Leben und irgendwie auch glaubwürdig waren. Und da wollte ich mehr von erfahren.
Ja, und dann war aber ja das Problem, da habe ich im Fragebogen auch nachgefragt, dass also jetzt nicht mehr katholisch sein, das wäre ja irgendwie, konnten Sie es überhaupt denken? Haben Sie es je gedacht oder war es nicht mal denkbar?
Nee, das war überhaupt keine Frage für mich, irgendwie zu konvertieren zu einer anderen Konfession. Die von der Freikirche haben das auch nie irgendwie gefordert oder so. Man hat immer einen so sein lassen, wie man ist. Und das stand überhaupt nicht für mich zur Debatte.
Also dann, wenn das nicht zur Debatte stand, aber trotzdem diese Faszination und diese Sehnsucht da war, dann musste ja zur Debatte stehen, ja, wie kann ich das denn in meinem Leben finden?
Genau, das war dann die Frage, wo ist so mein Platz im Leben, welche Rolle spielt auch der Glaube im Leben? Das war eine große Frage, die sich dann aufgetan hat, ja.
Und die Sie Stückchen für sich beantwortet haben und dann sogar so beantwortet haben, dass Sie Priester werden sollte. Dabei spielt Medjugorje eine Rolle.
Genau. Das ist ein nach wie vor umstrittener Ort, eben in Bosnien-Herzegowina.
Das ist ein Wallfahrtsort?
Medjugorje, genau. Ein Marienwallfahrtsort, wo Maria seit 1981 erscheint oder erscheinen soll. Und da bin ich hingeschleppt worden, eigentlich auf abenteuerliche Art und Weise von meinem damaligen Pfarrer. Der sagte, da gibt es so einen Marienwallfahrtsort in Bosnien. Und ich habe gar nicht so einen Marienwallfahrtsort verstanden, sondern Bosnien verstanden. Und damals in Bosnien waren so die letzten Züge von dem Jugoslawienkrieg damals. Und ich war 20 Jahre alt und dachte mir, oh, wie spannend, ja, also ein Kriegsgebiet mal zu fahren. Da kannst du nachher, wenn du zurückkommst, erzählen, wie es so da war und so. Und das hat mich eigentlich mehr gezogen, als jetzt irgendwie Maria und der Glaube. Aber als ich dann da war, habe ich für mich eine ganz starke Glaubenserfahrung gemacht. Ja, ich habe auch die Geschosse nachts gehört und so, wirklich, dass der Krieg noch war in den letzten Zügen. Aber das Entscheidende war der Glaube und dass ich da die Liebe Gottes für mich ganz stark gespürt hat und die mein Leben verwandelt hat.
Diese Liebe Gottes, die Sie gespürt haben, da sprechen wir gleich nochmal drüber, die hat Sie so verwandelt, dass Sie nicht nur einfach auch Jesus in Ihrem Leben halten wollten, dass Sie Priester werden wollten und Priester geworden sind und genauso Priester sind, wie Sie als Norbert Fink auch sind, nämlich mit viel Musik. Es hat immer viel Musik in Ihrem Leben gegeben. Und Sie machen auch Musik und Sie verbinden das eine mit dem anderen. Und das hören wir jetzt, denn Sie haben, ich nenne es mal, ein Lied geschrieben, das heißt Mein Gott.
Ich habe dich geschaffen und dein Herz stark gemacht, hab dir Liebe gegeben und dich wunderbar gedacht, dich mit Träumen gesegnet, meine Liebe geschenkt, dich in Freiheit gesetzt, dich in mein Herz eingesetzt. Ich baue auf dich, du bist mein Bild in der Welt, bist mein geliebtes Kind und das ist es, was zählt. An dem Platz, wo du lebst, kann kein anderer sein. Ich brauch dich so, wie du bist, und zwar dich allein. Dein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Ich brauch dein Lachen, deine Träume, deine Barmherzigkeit. Ich brauch dein Geschick, deinen Mut, deinen Blick in die Zeit. Ich brauch deine Ruhe im Sturm, deine Freude im Leid, deine Hilfe am Schwachen, deine Großzügigkeit. Ich hab dich dazu bestimmt, die Welt Welt zu verstehen, die Dinge um dich rum mit eigenen Augen zu sehen. Glaub an das Gute, auch wenn's dir unmöglich scheint, und gib nichts drauf, was die Mehrheit so meint. Dein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Wenn alles sinnlos scheint und das Leben vermiest, wenn du fertig bist, meinst dein Leben ist Schrott, dann denke daran, ich liebe dich, dein Gott. Dann denke daran, ich liebe dich, dein Gott. Dann denke daran, ich liebe dich, dein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Dein Gott.
Dein Gott. Von Norbert Fink. Ich habe es am Anfang falsch gesagt, das heißt nicht mein Gott, sondern dein Gott. Und wenn es schwierig ist, dann denke daran. Machen Sie weiter, dann denke daran. Ich liebe dich.
Ich liebe dich, dein Gott. Gott.
So. Sie haben gerade eben erzählt, dass Sie in Medjugorje erfahren haben, was Gottes Liebe ist. Jemand, der das erfahren hat, der kann sagen, wenn es schwierig ist, dann denke daran, ich liebe dich, dein Gott. Wenn Menschen, stellen Sie sich vor, ohne Medjugorje würden Sie so ein Lied hören. Was ist das dann? Dann denke daran, ich liebe dich, dein Gott.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, je nachdem, welche Erfahrungen ich in meinem Leben gemacht habe oder ob ich Gott irgendwie in meinem Leben begegnet bin oder nicht, oder wie viel Liebe oder Nicht-Liebe ich erfahren habe, höre ich das anders. Vielleicht gibt es Menschen, die denken, ja, der singt toll davon, ich habe nichts davon erfahren, oder ganz im Gegenteil, ich habe nur die Abwesenheit erfahren. Oder für andere ist das eine Ermutigung und eine Stärkung, darauf zu vertrauen, ja, Gott ist da, ganz egal, wie dreckig es mir geht.
Darauf, worauf ich raus will, ist, kann man das, also wenn mit der Erfahrung, ist es sozusagen eine Erinnerung, eine Bestärkung, eine, vergiss es nicht, du warst in Medjugorje, vergiss es nicht. Aber ohne die Erfahrung höre ich das und das kann mich ja ganz kalt und einsam machen und sagen, ja, rap davon, mach was du willst, aber lass mich in Ruhe, sag mir lieber, wie ich zu dieser Erfahrung komme. Also ich finde es mutig, es so zu sagen, und es ist nicht ohne Risiko, weil es voraussetzt, dass Menschen diese Erfahrung haben, aber die allermeisten haben sie ja nicht.
Aber vielleicht kommen sie dahin, sie zu machen. Also ich glaube, wie lernt man zu lieben, indem man sich auf andere Menschen, man lernt, lässt sich auf sie ein. Ne? Man versucht, Menschen kennenzulernen oder das Gute in ihnen zu sehen, Menschen zu begegnen. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit der Liebe zu Gott auch. Also bei mir war am Anfang eben die Sehnsucht, mehr von ihm zu erfahren. Also die Liebe ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern ist irgendwie auch gewachsen und hat einen wichtigen Punkt gehabt in Medjugorje. Eine wichtige Erfahrung. Aber was davor stand, war die Sehnsucht, Gott mehr kennenlernen zu wollen.
Mhm. Und was war das für eine Erfahrung? Also das, glaube ich, kann man gar nicht weglassen ohne diese Sehnsucht. Würde ich fast so weit zu gehen, zu sagen, es kann sein, dass einem passiert die Liebe und man merkt es nicht, weil man es nicht so deutet. Was ist in Medjugorje denn passiert?
Ich habe nach langer Zeit, nach vielen langen Jahren wieder gebeichtet, so eine Lebensbeichte abgehalten, und die hat mich irgendwie befreit, weil ich da wirklich Lasten abgeben konnte und eine Befreiung gefühlt habe. Und mit diesem Gefühl der Befreiung bin ich in einen Gottesdienst, in eine Anbetung dort gegangen, also wo Jesus in der Hostie ausgesetzt ist und sehr schöne Musik gespielt wurde. Und dort in der Anbetung habe ich gespürt, wie mein Herz irgendwie immer größer wurde. Ich kann es kaum beschreiben, aber ich habe so eine starke Liebe gespürt, als ob Gott mir persönlich sagen würde oder mich überschütten würde mit Worten der Liebe. So, wo ich eine ganz große Gewissheit hatte, erstens, dass er da ist, und zweitens, dass er mich liebt, bedingungslos. Und das war so eine krass starke Erfahrung, die mich seitdem nie losgelassen hat und nicht eben die einzige Erfahrung war, sondern mich jetzt durch mein Leben begleitet und ich an vielen Stellen eben dieser Liebe Gottes begegnen darf, gerade wenn ich mit anderen Menschen arbeite.
Und Sie sagen, das begleitet mich nicht nur, das muss auch raus. Manchmal sitze ich da und dann muss es raus und dann wird es ein Text oder ein Lied oder ein Rap oder ein Rock. Wissen Sie das vorher, was es wird, oder gucken Sie einfach, spucken es aus und dann gucken Sie, was geworden ist?
Die Liebe Gottes hat verschiedene Ausdrucksformen und ich weiß oft nicht, in welcher sich gerade kleidet. Das ist immer eine Überraschung für mich auch. Also wie die Liebe, die in mir ist, die ich spüre, rauskommt, das kann man nie vorhersehen.
Sie haben ein großes musikalisches Vorbild, das ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen bedient hat, aber für das die Gospelmusik, also Musik, die von Gott erzählt, immer das Wichtigste geblieben ist, egal was passierte. Und ich verrate jetzt noch nicht, wer denn dieses Vorbild ist. Ich sage nur, nach den Nachrichten hören wir mehr davon und auch die Musik. Am Mikrofon ist Angela Krumpen, zu Gast im Studio ist Norbert Fink und ich habe eben gesagt, es wird jetzt gleich um einen Musiker gehen und naja, dann dachte ich, jetzt hören wir ihn erstmal.
Thank you.
Elvis Presley. Norbert Fink, haben Sie sich gewünscht, Sie sind ein großer, großer, großer Elvis-Fan und Sie haben sich dieses Lied gewünscht. Sie kennen natürlich alle Lieder, Sie hätten auch alle Lieder, glaube ich, mitsingen können, so wie Sie das gerade gemacht haben. Warum sollte es Suspicious Minds sein, also misstrauische Geister oder Hirne oder was auch immer?
Ist irgendwie ein Lied, das mich total triggert, so im Herzen berührt. Vielleicht, weil es, ich finde, ein unglaublich starkes Lied, das ruhige Momente hat und stille Momente und einen zum Tanzen einlädt. Ich kann nicht stillhalten, wenn ich das Lied höre. Und wenn ich das hier mit dem Blick auf den Kölner Dom höre, ganz besonders große Sache. Aber ich finde es ein großartiges Lied, weil Elvis da ganz viel Emotion hineinlegt. Er hat es 1968 aufgenommen, in einer für ihn schwierigen Zeit, wo er die ganzen Filme satt war zu tun und eine neue Karriere starten wollte und nach neuen Liedern gesucht hat. Und dann kam eben dieses Lied, wo er alles hineingelegt hat, was ihm irgendwie wichtig war, und das kommt bei dem Lied zum Tragen.
Das heißt, es geht gar nicht so sehr um den Text, um die Worte.
Auch der Text, deshalb singt er ihn, glaube ich, so intensiv, weil er auch viel von ihm selber handelt. Also wenn er singt, I'm caught in a trap, I can't walk out, das heißt, ich bin in einer Falle gefangen, ich komme nicht heraus, das ist genau seine Situation damals im Leben. Er steckte in Filmverträgen drin, aus denen er raus wollte, was anderes machen wollte und sich danach gesehnt hat.
Ich liebe dich zu sehr. Wer ist denn dieses... Wen liebt er denn? Also diese Falle ist ja, dass er jemanden zu sehr liebt.
Er hat den Text ja nicht selber geschrieben, sondern schreiben lassen. Klar, ist es auch ein Liebeslied, aber man kann es verschieden deuten.
Okay, darum dieses Lied, warum Elvis?
Elvis ist für mich eine große Leidenschaft, mein Lieblingskünstler, weil er ist der Erste, den ich bewusst musikalisch gehört habe. Also als ich, glaube ich, 11, 12 war, habe ich den Plattenschrank meiner Eltern durchgestöbert und neben Modern Talking, Madonna, stand eben auch Elvis und den habe ich mir angehört und er hat mich total bewegt, weil er ein Künstler war, der anders war als andere. Andere haben so ziemlich ähnliche Musik immer gemacht und er hatte ganz verschiedene Stile. Und das hat mich so beeindruckt, dass es einen Menschen gibt, der sich in Country, in Gospel, in Oper, in Rock'n'Roll, in Balladen wohlfühlte, seine Stimme immerhin hineinpasste. Und das war total beeindruckend.
Das heißt, Sie haben bei ihm eine andere Qualität gespürt. Und auch, also einmal hat sie beeindruckt, dass er vielseitig war, eine andere Qualität hatte und auch, dass er immer, egal ob das angesagt war oder nicht, an seiner Gospelmusik festgehalten hat.
Absolut, die habe ich erst später für mich entdeckt, weil normalerweise von Elvis die Rede ist, eben seine Rocksongs zum Tragen kommen. So, aber kaum einer weiß, dass Elvis die einzigen Preise, die er jemals in seinem Leben gewonnen hat, das waren für Gospelplatten, nämlich 4 Grammys, die er bekommen hat. Und das war mit seiner wichtigste Musik. Er ist damit aufgewachsen, er ist mit der Gospelmusik, hat er sozusagen singen und tanzen gelernt. Auch sein ganzer Hüftschwung, der früher ja viele verunsichert hat, beziehungsweise dachten, das wäre vom Teufel.
Das war ein Skandal.
Ein Skandal, ja, mit dann das Becken so schwingen kann, Elvis the Pelvis. Aber Elvis hat dieses Hüftschwung hat er in der Kirche gelernt, von den Schwarzen, ja, bei Gospelgottesdiensten, weil die nun mal Gott lobten, nicht nur mit ihrem Mund, sondern mit ihrem ganzen Körper und dementsprechend sich bewegten. Und so hat er sich dann auch bewegt. Und ich fand es faszinierend, dass er eben seine Wurzeln in der Kirche hatte, ja, beim Gospel. Und das zeitlebens seine Lieblingsmusik blieb. Er wollte als Jugendlicher sogar in einem Gospelquartett singen, was ihm aber nicht erlaubt wurde, weil er einfach zu einzigartig war. Er konnte sich in eine Gruppe nicht einfügen. Gott sei Dank, sonst hätten wir einen Solo-Künstler nicht. Aber später im Leben war es ihm wichtig, dass bei seinen Konzerten immer wieder Gospellieder eine große Rolle spielten und er Gospelsänger damit dabei hatte.
So, bis hierhin könnte man sagen, okay, da hat jemand als immer noch Junge, ein kleiner Junge, nicht mehr immer noch als Junge, einen Musiker entdeckt und der ist sagt ihm bis heute was, bis hierhin so normal, aber Elvis ist noch mehr für Sie als ein Musiker, der Ihnen, wo die Musik viel bedeutet, der Ihnen ein Vorbild ist. Denn es gibt Fotos von Ihnen, da haben Sie so eine typische Elvis-Jumpsuit an. Sie sehen auch ein bisschen aus wie Elvis. Und Sie singen seine Lieder. Sie reisen nach Memphis. Sie pilgern auf den Spuren von Elvis. Sie singen seine Lieder. Das ist dann allerdings ein Schritt, den ja nicht mehr so viele Menschen gehen. Ja. Warum? Was ist das? Warum vorher diese Elvis-Leidenschaft?
Ich glaube, weil Elvis einer der wenigen Menschen ist, die mich als Künstler unglaublich inspirieren. inspirieren, sich selbst treu zu bleiben und sich doch immer wieder selbst neu zu erfinden. Mhm. Und der mich total prägt, also selbst in meinem Aussehen, dass ich eine tolle trage, mhm. die Haare nach oben und ein bisschen Koteletten. Mhm. Früher waren sie länger, jetzt sind sie grau. Also der mich wirklich äußerlich inspiriert, aber auch innerlich so meinen Weg zu gehen, das, was ich als richtig ansehe, dafür zu kämpfen, dafür einzustehen und meinen Weg zu gehen. Und ich habe durch Elvis auch ganz viele nette Menschen kennengelernt, muss ich sagen. Also Elvis-Fans, die ich sonst nie getroffen hätte. Und da bin ich total, total dankbar für. Und dieser Mensch fasziniert mich aufgrund seiner Biografie auch, so was er alles durchlebt hat und was er in seinen 42 Jahren geschafft hat, alles auf die Beine gestellt hat und ihn immer noch Menschen ihn verehren für das, was er hinterlassen hat, finde ich unglaublich stark. Also ich bin jetzt auch fast 42, ich denke mir, was habe ich so hinterlassen? Aber ich denke, und das, was ich von Elvis verstanden habe, also seine Großartigkeit, was er an Gutem hinterlassen hat, das möchte ich auch anderen weitergeben. Und auch den Glauben, den Elvis unglaublich getragen hat, finde ich ja wichtig war, den möchte ich Menschen weitergeben. Und deshalb trete ich auch als Imitator auf.
Ja, aber nur noch. Also ich habe von richtig. Ihnen ein Video gesehen, wo Sie für ein Brautpaar den Elvis geben. Morgens haben Sie es getraut und nachmittags und abends treten Sie als Elvis auf. Und sagen gleichzeitig, was es ihnen gibt, die Menschen klatschen, man sieht die Freude, die Augen leuchten von den Menschen, man sieht das alles, wenn man sich die Videos anguckt, aber sie sagen, ja, Elvis ist 42 Jahre alt geworden, werde ich auch bald und dann ist Schluss. Warum?
Das habe ich mir eigentlich irgendwie schon immer vorgenommen, also als ich anfing, Elvis-Imitator zu sein, dass ich mir gesagt habe, Elvis ist 42 geworden und hat danach eben nicht mehr lebendig gewirkt. Und vielleicht hätte er auch seine Konzertkarriere aufgehört und was anderes gemacht, wäre typisch für ihn gewesen. Und ich glaube, ich kann nicht Elvis darstellen in einem Alter, in dem ich selber bin, in dem er nicht mehr war. Das wäre nicht authentisch, so finde ich. Und ich kenne zu viele, glaube ich, Elvis-Imitatoren, die schon jenseits der 40 sind und eigentlich aufhören sollten, weil Elvis nie so alt geworden ist.
Also man kann niemand imitieren, wenn man ihn nicht mehr imitieren kann, weil er keine 43 oder 53 oder 63 geworden ist. Also wer gerne noch auf seiner Hochzeit oder sonst wo Norbert Fink als Gast da hat, der Elvis imitiert, dann schnell, am besten jetzt schon mal anrufen und Termine vormerken. Norbert Fink, unsere Menschensendung im Domradio geht zu Ende. Und nachdem wir eben in den Elvis-Teil ihrer Biografie geguckt haben, möchte ich gerne zu dem zurückkommen, der so wichtig Elvis auch für sie ist, möglicherweise dann doch noch einen Tacken wichtiger ist, also zu Gott zurückkommen. Und Sie nach etwas fragen, von dem Sie ganz freimütig in Ihrem Buch erzählen, dass Sie sich angewöhnt haben, nachdem Sie in Medjugorje damals diese intensive Erfahrung gemacht haben, dass Gott da ist und dass Gott Sie liebt und Sie das wirklich gefühlt haben, dass Sie sich angewöhnt haben, so die Anwesenheit von Gott im Alltag einfach weiter vorkommen zu lassen. Und Sie machen das, indem Sie nach Zeichen suchen. Dazu gehört zum Beispiel, dass auf einmal ein Junge im Schwimmbad singt und er singt, fest soll mein Taufbund stehen, während alle anderen irgendwas anderes singen und sie in dem Moment wissen, okay, ich nehme diese Patenschaft von diesem Täufling an. Was ist da passiert?
Ja, das ist eine der verrückten Geschichten, die ich in meinem Buch beschreibe, beziehungsweise verrückt für mich, das ist eigentlich in der Realität normal. Ich habe von Freunden eine Taufanfrage bekommen, ich soll das Kind taufen und auch Patenonkel werden. Aber ich habe schon 3 Patenkinder und denen komme ich kaum noch nach. Und ich nehme das schon ernst, das habe ich ihnen gesagt, ich muss mir gut überlegen. Das war 2011 im Sommer, es kam der Weltjugendtag und ich habe gesagt, ich rufe damals aus Spanien, rufe ich euch an, wie ich mich entschieden habe. Da habe ich ja Zeit zu überlegen und so und Gott zu fragen, was er auch möchte, ob das auch sein Wille ist und so. Und die Zeit verstrich und ich habe es auf jeden Fall fast vergessen und dann war ich im Schwimmbad in Madrid mit meinen Jugendlichen. Und schwimme da so im Wasser rum und im Wasser fällt mir ein, Moment, musst du es nicht zurückmelden wegen der Taufe. Und dann habe ich, und ich wusste wirklich nicht, ob ich Ja oder Nein sagen soll. Und da habe ich einen Deal gemacht mit Gott. Da habe ich gesagt, hör mal, wenn du wirklich willst, dass ich Patenonkel werde von mir, weil das so wichtig ist für dich auch, dann musst du mir ein Zeichen geben. Und dieses Zeichen soll so aussehen. Also normalerweise soll man nicht mit Gott so dealen, aber ich mache das manchmal. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, dass ich Patenonkel werde, dann gib mir ein Zeichen und das so aussehen. An diesem Tag noch soll irgendeiner meiner Jugendlichen einfach so spontan, unaufgefordert, total unsinnig von Taufe sprechen. So, da habe ich das gesagt. Der Tag verging, ich habe es fast vergessen. Und dann waren wir abends auf dem Rückweg nach Madrid in der U-Bahn oder in der Metro. Und die Jugendlichen haben Viva Colonia und Humba Humba Teteré gesungen und so und alles, was man so singen kann. Und auf einmal stand einer auf und sagte, lasst uns mal Fest soll mein Taufbund singen. Und alle guckten ihn entgeistert an, hey, das passte sogar nicht rein, ja, in Viva Colonia. Und dann setzte er sich wieder hin und dann wurde wieder andere Karnevalsschlager gesungen. Und da habe ich für mich verstanden, ich habe das Zeichen dann bekommen und habe ihn dann nachher gefragt, warum hast du das gemacht? Da meinte er selbst, ja, weiß ich auch nicht. War so ein Impuls. So, und dann war für mich das Zeichen, okay, das war eine direkte Antwort.
Also, das sind jetzt zwei Sachen. Das eine ist das Zeichen, das andere ist ein Deal. Sie haben das eine mit dem anderen verbunden und haben aber auch eben so gesagt, so ein bisschen abwehrend, also man soll ja nicht mit Gott dealen. Warum nicht? Also, und was ist hier passiert? Also dieses Dealen mit Gott und das Zeichen geben, das sind ja eigentlich verschiedene Sachen.
Ja.
Warum Sie denken, man soll nicht dealen?
Ja, weil es in der Bibel auch so ist. Also auf der anderen Seite heißt es, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen.
Ah,
so,
okay.
Der ist ja kein Automat, kein Wunschautomat, wo du das reinwirfst und dann muss das da rauskommen. Auf der anderen Seite steht auch, bittet und euch wird gegeben. Ne? Also ihr könnt Gott alles sagen. So. Und da in dem Spannungsfeld bin ich auch.
Okay. Das mit den, also Sie schreiben, dass Sie das durchaus oft machen oder öfter sich so ein Zeichen geben lassen. Ist das immer, Sie haben gerade beschrieben, ich wusste nicht, soll ich ja sagen, soll ich nein sagen, es spricht dafür, es spricht dagegen, aber ich kann es nicht entscheiden. Hat man ja immer mal wieder Dinge, von denen man überhaupt nicht weiß, was jetzt rechts oder links richtig ist. Geben Sie das dann so an Gott ab, weil Sie sagen, ich bin irgendwie, ist mir zu schwer, das zu entscheiden?
Was heißt an Gott abgeben? Ich versuche ihn mit einzubeziehen in meine Entscheidung, indem ich ihn darum bitte, zeig mir auch, was dein Wille ist. Also welche Entscheidung jetzt richtig wäre. Weil ich glaube, dass Gott letztlich für mich immer das Gute will. Und wenn ich eine Entscheidung in seinem Sinne fälle, dann ist es immer gut für mich. Und deshalb versuche ich auch, ihn um seinen Willen zu bitten und ihn zu fragen, wie er Dinge sieht. Und dann schenkt er eben manchmal Zeichen, wenn ich dafür offen bin.
Haben Sie genug Zeit für das vierte Patenkind? Es sind da jetzt schon ein paar Jahre.
Ja, also es hat sich dann doch so ergeben, dass ich ihn oft sehe.
Okay, also hat alles geklappt. Sie sind noch jung. Gibt es was, von dem Sie sagen, ich wünsche mir, dass das in meinem Leben passiert? Dass ich das erleben darf, dass das passiert, dass ich das tun darf?
Also was ich mir wünsche ist, dass ich noch ein paar Reisen unternehmen darf. Ich bin total reisefreudig und viel unterwegs und ich würde nur gerne Neuseeland sehen, auf den Spuren der Hobbits.
Auf den Spuren der Hobbits, okay. Dann wünsche ich mir, dass ich eine Postkarte aus Neuseeland kriege, wenn Sie die Hobbits gesehen haben. Und wenn Sie sie nicht gesehen haben, wünsche ich mir trotzdem auch eine Postkarte, auch wenn das very old school ist. Ich liebe es, Postkarten zu bekommen. Also das würde ich mir wünschen und Ihnen wünsche ich, das bedeutet das ja auch, dass Sie nach Neuseeland kommen und dass überhaupt noch viele spannende Dinge in Ihrem Leben passieren, dass Sie Zeit für Musik haben, zu rappen und zu rocken und so lange Elvis darzustellen, wie Sie das gerne möchten. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke allen, die eingeschaltet haben, die durchgehalten haben, bis Norbert Fink hier sein konnte. Und dann, ja, wenn das heute nicht inspirierend war, dann weiß ich auch nicht. Ich sage einfach, folgen Sie Ihren Leidenschaften. Bitte.
Amen.
Amen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Tschüss.